Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt wieder ein Interview mit zwei ganz spannenden Frauen. Ich stelle sie gleich noch im Einzelnen vor, möchte dir aber vorab schon mal das Thema nennen und kurz wie so kleine Kapitel schon mal anreißen, was die Schwerpunkte sind. Einerseits als Teaser und andererseits, weil das Gespräch wirklich auch komplex ist, damit du da so ein bisschen einen roten Faden mitnehmen kannst. Ich habe mit Dorothea Assig und Dorothee Echter gesprochen. Die beiden sind im Top-Management in der Beratung unterwegs und nehmen uns hier mit rund um die Frage, wie kommt man vom sogenannten Mittelmanagement in die Top-Liga? Das habe ich immer wieder in meinen Coachings und fand das einfach eine wahnsinnig spannende Frage, mit den beiden, die da immer wieder mit zu tun haben, mal drauf zu schauen. Es geht um die Aspekte Ambition und Erfüllung. Es geht aber vor allen Dingen auch hier um einen sogenannten Mindshift-Wandel, den sie sehr betonen. Sie führen das dann im Einzelnen aus, aber es geht insoweit von der Haltung, Leistungsbeweise abliefern zu wollen, was im Mittelmanagement noch mehr der Fall ist, hin zu einem Wohlwollen auslösen, nennen sie es. Und zwar diese soziale Dynamik der Top-Liga, sich darauf einzuschwingen und bei anderen Menschen, andere Menschen auf sich aufmerksam zu machen und bei anderen Menschen Wohlwollen auszulösen, indem man sie empfiehlt, indem man sie unterstützt, indem man ihnen Komplimente macht. Und es geht nicht um Schleimerei. Ganz, ganz spannend finde ich. Die beiden leben das auch durchaus, habe ich erlebt. Sie führen das im Einzelnen hier aus. Und es geht um das Thema Sichtbarkeit versus Netzwerken. Herzliche Nähe zu einer Community aufbauen, überhaupt eine Community sich aufzubauen. Und grundsätzlich wird immer die Frage gestellt, werden wir mit dieser Person erfolgreicher, wenn wir die in unseren Kreis ziehen? Also werden wir mit dieser Person, wenn wir sie ins Top-Management aufnehmen, insgesamt erfolgreicher? Diese Frage kenne ich auch gut aus den Partnerverfahren früher bei der KPMG. Ich war ja selbst 15 Jahre lang dort, war Personalleiterin für die Führungskräfte und habe in jedem Jahr das Partnerverfahren begleitet, wo Partner und Partnerinnen praktisch aus diesem Mittelmanagement dann aufgrund bestimmter Auswahlverfahren, natürlich aufgrund ihrer Leistung und ihrer Kompetenzen, die sie schon vorher gezeigt haben, dann berufen wurden in diese Partnerschaft. Und dort war immer platt gesprochen die Frage, füllt derjenige, diejenige den Türrahmen aus? Was soll das heißen? Tatsächlich so eine gewisse Präsenz, aber halt auch, und das fand ich super spannend jetzt hier in diesem Gespräch, diese Sichtbarkeit und die Antwort auf die Frage, macht die Person uns erfolgreicher? Würden wir uns mit dieser Person selbstständig machen? Ganz spannender Ausspruch auch von den beiden, Assig und Echter, Karriere wird von anderen Menschen gemacht. Und da, finde ich, wird nochmal ein bisschen klarer, warum leider viele Menschen sich abarbeiten, wenn sie ausschließlich über Leistung gehen. Hör mal rein, wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen und ich freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback gibst. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und auch bewertest. Diese Bewertungen sind für mich wahnsinnig wichtig, weil dadurch auch andere Menschen aufmerksam werden auf meinen Podcast. Ich danke dir. Viel Spaß. Heute habe ich das große Vergnügen, mit zwei absoluten Expertinnen zu sprechen. Zwei Expertinnen für die Top-Liga. Und es geht hier nicht um Fußball, tut mir leid, sondern es geht ums Top-Management. Dorothea Assig und Dorothee Echter sind seit über 2 Jahrzehnten spezialisiert auf die Beratung des Top-Managements weltweit. Auf ihrer Webseite heißt es dazu, wir beraten erfolgreiche Menschen mit einer großen Ambition für eine große Karriere, wachsenden Einfluss und nachhaltige Reputation. Sie sind ambitioniert, wir sind es auch. Das klingt, finde ich, sehr vielversprechend. Herzlich willkommen, Dorothea Assig und Dorothee Echter.
Gerne, gerne.
Vielen Dank.
Wir sind gerne hier.
Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie beraten und begleiten, Sie leiten Seminare, halten Vorträge und publizieren auch sehr, sehr viel. Sie schreiben für Fachzeitschriften, haben einen inspirierenden Newsletter, den ich seit letztem Jahr folge und sind auch Autorin mehrerer Bücher. Und eins davon heißt Freiheit für Manager. Und der Titel war der Bogen, warum wir uns jetzt hier zusammenfinden, weil wir alle drei der Ansicht waren, dass Freiraum für Führungskräfte und Freiheit für Manager ja irgendwie ganz gut zusammenpasst. Und dann haben wir mal die Köpfe zusammengesteckt und haben uns überlegt, was vielleicht insbesondere für meine ZuhörerInnen spannend sein könnte bei den vielen, vielen Themen, die sie anbieten und für die sie stehen. Und meine Vorstellung ist, dass wir uns heute gemeinsam nochmal mehr diesen Schritt vom Mittelmanagement zum Topmanagement anschauen. Darum soll es heute gehen und um ganz konkrete Tipps dazu von Ihnen als Expertinnen. Bevor wir da reingehen, würde ich aber gerne noch mehr von Ihnen wissen. Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie das machen mit großer Leidenschaft, mit Begeisterung und vor allen Dingen auch zu zweit?
Ja, da sind wir mittendrin im Thema schon, nämlich bei der Ambition. Wir sind ja schon sehr lange Beraterinnen und haben gemeinsam festgestellt, dass unser Platz ist in der Top-Liga. Da sind wir am wirkungsvollsten. Da können die Menschen auch das unheimlich gut aufnehmen, was wir sagen. Und das ist unser Platz. Das heißt, da sind wir jetzt genau die richtigen Beraterinnen für uns selbst und für unsere Klientinnen und Klienten auch.
Sehr schön. Wie ist es dazu gekommen? Sie waren ja nicht immer Beraterinnen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie dann irgendwann erkannt haben, und ich finde diese Klarheit so schön, die Sie damit auch ausdrücken, da gehören wir hin, da werden wir verstanden, da sind wir mit unseren Stärken, mit unseren Erfahrungen am besten aufgehoben.
Na, Dorothea Assig war ja schon immer eine Unternehmerin und selbstständig. Sie hat Unternehmen beraten zu Events und zu Seminaren. Und ich war ja Angestellte, Topmanagerin selbst, auch international tätig. Und wir haben uns eigentlich gefunden, indem Dorothea mich engagiert hat als Speakerin. Und das ist ja schon relativ lange her. Und dann haben wir uns langsam angenähert und immer mehr festgestellt, da ist ein Gleichklang von dem, was wir wollen, von dem, wie wir sind und eben diese gemeinsame große Ambition.
Ja, das Wort Ambition fiel jetzt schon mehrfach und das fiel mir auch auf bei der Lektüre Ihrer Bücher. Ich habe sowohl Ihr Buch Freiheit für Manager und auch das zuletzt erschienene Buch Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin, im Vorfeld gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe viel mitgenommen. Und dieses Wort Ambition spielt da eine große Rolle. Es gibt ja auch ein Buch von Ihnen beiden, was Ambitionen sich auch nennt. Holen Sie uns doch da gerne mal rein. Wofür steht für Sie der Begriff Ambition?
Es ist überhaupt nur möglich, eine große Karriere zu machen, wenn Menschen eine intrinsische Motivation haben, die sie über ganz viele Jahre, Jahrzehnte lenkt und führt. Und wenn wir, so wie wir das in unserem Buch beschrieben haben, genauer hingucken, ist das die Ambition, das heißt ein autonomer Wille, der viele Fähigkeiten zusammenführt, der die ganzen Talente in eine Richtung führt von Menschen. Und deshalb ist die Ambition so bedeutsam, dass Menschen auch die erkennen für sich und dann auch in Worte fassen.
Zwei Bilder kommen da bei mir hoch, wenn Sie das beschreiben, die ich gerne nochmal teilen möchte. Und zwar einerseits, ich war selber 15 Jahre lang in der Beratung als Personalerin bei KPMG und habe dort die Verfahren mit begleitet, wie wird man Partner in so einer Gesellschaft. Und der damalige Vorstandsvorsitzende in den ersten Jahren, Harald Wiedmann, hat dann immer gesagt, wir brauchen Menschen, die lean and hungry sind. Also das ist so dieses, ich will's werden, ne? Also ich glaube daran und ich will's werden. Und das zweite Bild ist vielleicht ein bisschen komisch und ein bisschen unüblich, aber das stieg auch gerade so hoch. Ich musste an unseren Altkanzler Schröder denken, von dem zumindest ja immer beschrieben wurde, dass er an diesen Gittern rüttelte und sagte, eines Tages werde ich das machen, werde ich da sitzen. Also braucht es auch so eine Vision?
Also dieses Bild Lean and Hungry ist insofern nicht ganz richtig, weil das hat ja gar kein Content. Also wenn wir von Ambition sprechen, sprechen wir auch von einem Content, nicht nur von Ehrgeiz oder von Hungrigkeit oder ich will mit 30 Millionär sein oder so. Das funktioniert ja nicht. Sondern wir sprechen davon, dass jemand an einer ganz bestimmten Stelle Managements oder der Welt etwas erreichen möchte, etwas ganz Bestimmtes. Also zum Beispiel mehr Planungssicherheit oder mehr Standortunabhängigkeit oder eine bessere Führung. Also es muss etwas Inhaltliches sein und das prägt sich meistens schon ziemlich früh in der Familie letztlich aus. Und dann gibt es da viele Kompetenzen dazu.
Das heißt, da spielen dann auch die Stärken eine Rolle.
Die Stärken kommen erst danach. Also zuerst kommt sozusagen die Ambition und dieser Drang, etwas zu verändern. Und dann lernt man, wie das geht. Und dann kommen die ganzen Kompetenzen und Stärken.
Sehr schön. Ja, weil Sie von Mustern sprachen. Deswegen dachte ich da gerade dran, ne? Weil Stärken ja auch Muster sind in unserem Verhalten, Gedanken und Gefühlen und dadurch auch einen unheimlichen, ja, Sog entfalten können und so weiter. Ja, sehr schön. Diese Ambition, ich erlebe im Coaching immer wieder, erschreckenderweise finde ich, dass Menschen, die auch schon einen gewissen Weg gegangen sind und dann an so Punkte kommen, wo sie sich gewollt oder ungewollt neu ausrichten müssen, sich gar nicht so bewusst sind, wofür sie eigentlich stehen, also diesen Content, den sie auch ansprechen und wo sie damit hinwollen. Also dass da auch teilweise so eine Ratlosigkeit da ist. Selbst bei Menschen, die wirklich ja schon erfolgreich waren und Weg gegangen sind, ist dann häufig so eine Ratlosigkeit und ein eher Zurückgreifen auf das habe ich schon gemacht. Also eine große Fachlichkeit, ne? Also so Lebenslauftreue. Was können Sie solchen Menschen raten? Sie begleiten ja ähnliche Prozesse auch im Einzelsetting. Wie kommt man daran?
Selbst ist das unheimlich schwer, daran zu kommen. Das heißt, deshalb sind die Menschen ja bei Ihnen im Coaching und auch bei uns im Coaching, weil das, was Menschen treibt und was sie antreibt, ist für sie unheimlich leicht. Und deshalb auch leicht zu übersehen. Das heißt, das, was sie, wie Dorothee eben sagte, schon führt und lenkt, dieser Content, dieser Inhalt, dieses Sehnen und dieses Streben, das halten Menschen für völlig normal und denken, das können andere auch. Und gucken dann gar nicht, und deshalb brauchen die ja auch ihre Hilfe und unsere, um zu sehen, ja, das ist das Entscheidende. Und dann möchte ich auch nochmal anknüpfen, an das, was Sie vorhin gesagt haben, es wird immer wieder propagiert, also dieses Karriere machen, das ist von außen gelenkt, also mehr Geld, mehr Reichtum, mehr dies, mehr das. Und das ist unheimlich erschöpfend. Das kriegen Menschen schon eine lange Zeit hin. Und dann machen die ungeliebte Berufe, weil sie da so wahnsinnig viel Geld verdienen. Und uns geht es darum, dass Menschen dazu finden, das ist das, was mich erfüllt. Also das ist für uns auch ein ganz wichtiges, entscheidendes Wort. Mich soll meine Arbeit erfüllen. Ich soll mich von meiner intrinsischen Motivation und Ambition lenken lassen.
Dieser Aspekt der Erfüllung finde ich total spannend, weil da zum Teil ja auch so ein bisschen despektierlich drauf geschaut wird, erlebe ich immer wieder so von wegen, jetzt soll Arbeit auch Spaß machen. Aber ich finde, gerade je höher man in der Hierarchie rutscht, also gerade in Richtung Top-Management, wo Sie ja ausschließlich auch unterwegs oder vor allen Dingen unterwegs sind, ist dieser Aspekt der Erfüllung wichtiger denn je. Sehen Sie das auch so?
Das können wir nur zustimmen.
Ja.
Weil die Arbeit ist so unüberschaubar und komplex und wirklich, wie du auch gesagt hast, Dorothea, erschöpfend. Wenn Sie jetzt an Menschen denken, die auch noch Kinder haben, an Situationen wie Corona, an Situationen wie Werksschließungen und diese ganzen äußeren Veränderungen, dann ist das so anstrengend, dass das anders gar nicht möglich ist.
Weil zum Teil erlebe ich dann, dass da tatsächlich auch wieder so, jetzt muss ich auch noch erfüllt sein. Also hallo, ich verdiene ja schon gutes Geld, ich mache ja schon Karriere und jetzt kommen die mir auch noch mit Erfüllung. Ne? Also dass das eher so als fast so eine Selbstoptimierung, aber das ist es hier nicht, sondern es ist eher die Basis, das ist der Treiber. Ich würde gerne noch mehr auf diesen Schritt, wie schon angekündigt, vom Mittelmanagement zum Topmanagement. Ich habe viele meiner Klienten und Klientinnen sind eher im Mittelmanagement, manche Ausreißer sozusagen schon in diesem Topmanagement. Und ich finde es immer wieder spannend, Menschen dort zu begleiten und auch wahrzunehmen, woran sie sich sozusagen abarbeiten. Und das ist bei Frauen und Männern zum Teil unterschiedlich. Bei Frauen gibt es ja auch diesen Begriff der gläsernen Decke. Und ich würde gerne mit Ihnen mal drauf schauen, was sind aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Voraussetzungen, um diesen Schritt zu nehmen? Was gibt's da vielleicht in aller Kürze zu sagen?
Vom Mittleren ins Top-Management zu kommen, ist letztlich eine eigene Dimension, die es bisher überhaupt nicht gab in der Karriere. Also bis im hohen mittleren Management werden Menschen über Leistungsbeweise promotet. Sie machen was, sie können das gut und dann werden sie befördert. Ins Top-Management wird man befördert, weil die Leistungsbeweise erwiesen sind. Menschen können das unheimlich gut, das wissen alle. Und jetzt müssen noch viele andere Kompetenzen dazukommen. Das heißt, Menschen brauchen zum Beispiel eine hohe Ambiguitätstoleranz. Die müssen ihre Persönlichkeit so um ihre Persönlichkeit wissen. Die müssen, mach du mal weiter.
Ja, das, was du sagst mit der Ambiguitätstoleranz, ist extrem wichtig, weil einer von den drei Faktoren, die dort sind im Top-Management, Erfolgsfaktoren, ist Unkompliziertheit. Also eine unkomplizierte Nähe herzustellen, weil die Karriere machen sie ja im Top-Management nicht irgendwie alleine oder durch Bewerbung oder durch Leistung, wie du schon gesagt hast, Dorothea, sondern die machen sie, indem andere Menschen auf sie aufmerksam werden. Dadurch, dass sie zum Beispiel eine Nähe herstellen, dadurch, dass sie Komplimente machen, dadurch, dass sie sich zusammentun, dadurch, dass sie Menschen zusammenbringen. Also da geht es viel mehr darum, sich in die soziale Dynamik der Top-Liga einzuschwingen, mitzuschwingen, sich zugehörig zu fühlen, damit auch eben andere dann jemanden kennen und etwas sagen können über die Person. Denn die Karriere wird ja von anderen Menschen gemacht, letztlich, wenn sie diesen Schritt machen und nicht mehr von ihnen selbst. Es ist nicht wie ein Projekt. Also sie sagen, ich möchte da jetzt Vorstand sein, also muss ich A, B, C, D. Ja, das die A, B, C, D ändert sich. Es ist nicht mehr die Leistung. Manchmal wird gesagt, da müssen Sie noch erst ins Ausland oder müssen Sie erst eine operative Erfahrung oder müssen Sie erst besser Englisch und so weiter. Das ist alles Quatsch. Was Sie erst müssen, ist diese Nähe herstellen zu den Menschen, die Sie empfehlen können und die Sie berufen können. Und dazu gehört ein ganzer Verhaltens- und Einstellungs-Mindset-Komplex, was ganz neu gelernt werden muss. Und dem haben wir uns einfach schon jetzt seit vielen Jahren gewidmet, was das eigentlich ist, wie man dahin kommt.
Super, super spannend. Also das haben Sie, finde ich, gerade sehr schön, sehr klar rausgearbeitet. Bis ins Mittelmanagement und im Mittelmanagement ist Faktor Leistung ein sehr großer, ne? Und also wirklich Leistung, Erfolge, das sichtbar zu machen, deutlich zu machen. Und dann kommen aber andere Faktoren noch dazu, um diesen Schritt ins Top-Management zu nehmen. Und das hört sich ja so ein bisschen an wie ein Netzwerk, worauf wir auch gleich nochmal ein bisschen eingehen wollen. Ich muss die richtigen Leute kennen, aber Sie betonen vor allen Dingen den Aspekt, verstehe ich, Sie nannten es Unkompliziertheit, also diesen leichten, wertschätzenden Umgang zu haben, sodass ich wahrgenommen werde und andere auch ja die Lust haben, mich weiterzuempfehlen, ne? Mich um sich zu haben irgendwo dann auch.
Ja, darum geht es die ganze Zeit. Also ja. Wir nennen das Wohlwollen auslösen. Also Menschen müssen sich vorstellen, die jetzt vom Mittleren ins Top-Management wollen. In der Liga sind einfach alle gut. Also auch wenn dann einzelne mittlere Management finden, ihre Chefs können nichts, stimmt das aber nicht. Also in der Liga ist einfach ganz klar, Menschen können was. Und jetzt ist dieser Auswahlprozess, und man muss immer an die Pyramide denken, der ist natürlich sehr, sehr, sehr streng. Und das wichtigste Kriterium ist natürlich, wenn jetzt jemand ins Top-Management kommt und in die Top-Liga, werden wir alle mit der Person erfolgreicher.
Mhm.
Darum geht es die ganze Zeit.
Mhm.
Das Unternehmen muss erfolgreicher sein, wir als Vorstände müssen erfolgreicher werden. Also es geht ja die ganze Zeit um Erfolg.
Ich finde insoweit wahnsinnig hilfreich auch als wirklich als Tipp nochmal Ihr Buch, eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin. In diesem entzaubern Sie gemeinsam neun Karrieremythen. Und ein Mythos, der sich offensichtlich ja sehr hartnäckig hält, auf den ich auch immer in meinen Coachings wieder stoße, ist der, große Leistungen werden entdeckt und belohnt. Also wenn ich nur hart genug arbeite, gut genug bin, Erfolge habe, dann werde ich entdeckt. Und dann steht nichts mehr im Weg, dass ich hier an die Spitze komme. Wie ist das in der Realität?
Leider nicht so.
Leider nicht so.
Nein, die Arbeit führt nicht zur Sichtbarkeit. Zur Sichtbarkeit führt nur, wenn ich mich selber darum kümmere. Also ich sage mal ein Beispiel, jemand, der kein LinkedIn-Profil hat oder nur ein ganz schlechtes oder mit veralteten Daten oder nicht algorithmusgerecht, der wird eben nicht gefunden. Vom Algorithmus nicht und von anderen Menschen auch nicht, die vielleicht den Namen hören. Also da ist ein super guter Mittelmanager und dann wird der Name mal genannt und dann sucht man dem im Netz keine Informationen, veraltete Informationen oder vielleicht auch das Verhalten im Internet, haben wir schon viel drüber gelesen, ja, da zeigt sich jemand im Krankenbett oder beim Spaziergang mit dem Hund oder das muss alles angepasst werden auf die Erfolgssichtbarkeit, denn es gibt ja nicht viele Chancen, jemandem zu begegnen, der über meine Karriere entscheiden könnte. Die Chancen sind begrenzt. Und was man auch wissen muss, kleine Störungen in diesem Sichtbarkeitsprozess reichen oft schon aus, um die Chancen zu vermasseln. Also kleine Störungen zum Beispiel im Internetauftritt, was wir jetzt gesagt haben, aber auch natürlich vor allem im persönlichen Verhalten. Also wenn jemand zum Beispiel Feedback gibt und denkt, ja, der Vorgesetzte fragt jetzt, gib mir mal ehrlich Feedback und der dann sagt, na, die Rede war nicht ganz so gut. Das geht zum Beispiel alles nicht. Der Prozess des Wohlwollens ist ein absoluter. Das ist keiner, der mal weniger, mal gut, mehr gut gelingen kann, sondern das ist in jeder Situation. Und deshalb ist es auch so schwierig, wie Dorothea sagte, es ist wirklich schwierig, diesen Schritt zu tun. Erfordert sehr, sehr viel Disziplin und den Willen, wirklich die eigenen Werte, die eigenen Vorstellungen in die Welt zu bringen. Sonst lernt das einer nicht, weil das sehr, sehr anstrengend ist.
Und ich finde das so spannend, was Sie auch jetzt über LinkedIn sagen. Damit beschäftige ich mich ja auch selbst für mich selber viel. Es ist nun mal auch ein Schaufenster für unsere Angebote insoweit. Und tausche mich da viel auch mit meiner Kollegin aus Katrin Köhler, die für LinkedIn auch Menschen trainiert, um in diese Sichtbarkeit zu bringen. Und ich finde wahnsinnig spannend, dass Sie nicht nur dieses Profil ansprechen, sondern halt auch kleine Fehler, kleine Störungen können es vermasseln. Also es geht insgesamt um das Bild, was ich auch durch Kommentierung, durch Interaktion aber auch abgebe. Ist das so?
Ja, ganz genau. Also es ist natürlich auch wichtig, dass Menschen wissen, Aufmerksamkeit ist keine Reputation. Also, und das verwechseln manche Menschen, die denken, ja, ich habe doch nur dieses von meinem tollen, weiß ich, Fahrradausflug gepostet und dann kriege ich irre viele Impressionen und Kommentare und dies und das. Bringt nur nichts, im Gegenteil. Also, das ist das. Es geht immer die ganze Zeit um Reputation. Werde ich als Top-Management-affin wahrgenommen oder als der super aussehende Freizeitsportler?
Also letztlich schon eine Art von Branding und dann aber ganz zielgerichtet in die Richtung. Ja.
Natürlich.
Ja. Und dann weniger höre ich daraus, weil das nervt ja auch immer wieder auf LinkedIn sozusagen, diese Erfolgsplakatierung und dann stehe ich da auf der Bühne und dann mache ich hier Jackhands und so weiter, sondern tatsächlich einfach auch diese, oder einfach auch ist es nämlich gerade nicht einfach, aber dieses Wohlwollende, was sich durchzieht auch irgendwie authentisch sein muss? Oder wie sieht's mit der
Na,
Authentizität
ich
aus?
komme noch mal ganz kurz auf diese Shake Hands zurück.
Ja.
Shake Hand Bilder sind schon unheimlich wichtig für LinkedIn, aber im Kontext
Ja.
Also das heißt, jemand kann nicht schreiben, ich bin da so super, sondern die Veranstaltung war inspirierend. Die anderen Redner, die haben mich wirklich auf ein neues Level gehalten. Und was Frau XYZ gesagt hat, das war überhaupt bahnbrechend. Und das ist das, was Menschen lernen müssen. Die müssen lernen, im Top-Management oder wenn sie dahin wollen, andere Menschen gut aussehen zu lassen.
Ganz wichtiger Punkt, andere Menschen gut aussehen zu lassen und nicht die Ellenbogen auszufahren und jemanden womöglich noch runterzuschubsen. Und damit auch eine eigene Sichtbarkeit mit dieser Haltung zu bekommen. Thema Sichtbarkeit, Thema Netzwerk würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil es ist ja miteinander verbunden durchaus. Der 8. Mythos in Ihrem Buch lautet, die richtigen Kontakte hat man eben oder nicht. Erzählen Sie uns mehr dazu.
Ja, wenn wir von Netzwerk sprechen, dann sprechen wir immer von einer Community und für uns ist dieser Unterschied so wichtig. Wahrscheinlich meinen wir das Gleiche, also jetzt Sie und wir als Coaches. Wir betonen den Wert der Community oder dieses Wort auch deswegen so, weil es um herzliche Nähe geht und nicht um Quantität. Also es geht nicht um die Menge von Followern und Likes und so weiter, sondern und auch nicht um die Adressdatei, die ich habe, ob wie viele Tausende die jetzt umfasst oder Hunderte, sondern es geht darum, dass ich zu entscheidenden Menschen, die mir selbst sympathisch sind, diesen Kontakt pflege. Also zu einflussreichen Menschen, die mich berufen, fördern, empfehlen könnten, diesen wohlwollenden, herzlichen, unkomplizierten, dankbaren Kontakt aufbaue. Das fängt also vielleicht an mit einer Vernetzung und einem Kommentar oder es fängt an, dass ich jemanden bei einer Konferenz kennenlerne. Damit fängt das an und dann mit der sozialen Repräsentation und mit dem Einschwingen aufeinander. Und dann wird dieser Kontakt intensiviert. Und das sind nicht Hunderte, sondern das sind vielleicht, man fängt vielleicht mit 5 oder 10 an und das sind schließlich bis zum maximal, würde ich mal sagen, 100, aber eher in dem Rahmen 40, 50. Und die bespiele ich, die bediene ich. Dann später auch mit Einladungen, mit persönlichen Einladungen, mit einer Cappuccino-Pause, wo ich sage, ich bin jetzt gerade in London oder ich bin in Berlin, wollen wir nicht zusammen Kaffee trinken? Also es geht eher um diese persönlichen Kontakte und nicht um die Quantität, um die vielen im Netzwerk.
Und weniger dieses an der richtigen Uni studiert zu haben, das hört man ja auch immer gerne, ne? Wenn dann darüber gesprochen wird, naja, da komme ich ja auch nicht dran. Boys Club, die sind ja eh alle unter sich, sondern es geht tatsächlich darum, auch diese Kontakte echt zu initiieren und herzlich zu pflegen.
Also natürlich haben Menschen, die jetzt von den richtigen Unis kommen und auch das Repertoire aufgrund ihrer Familie schon beherrschen. Also was macht man aus Kontakten? Wie geht man damit um? Die haben natürlich erstmal scheinbar einen kleinen Vorsprung, aber die entscheidende Botschaft ist, Menschen können Kontakte herstellen und aufbauen, so wie Dorothee gesagt hat. Also das ist jetzt nicht schicksalsgegeben, Menschen haben nicht Kontakte oder haben eben keine, sondern das ist für alle Menschen, auch ob jemand auch aus einer Unternehmerfamilie kommt, die alles hat an Kontakten. Auch die brauchen ein Repertoire. Sie selbst müssen es haben und lernen und anwenden.
Kann ich total nachvollziehen. Wie geht's Ihnen da in Ihrer Begleitung mit eher introvertierten Menschen? Also mit der ja, Präferenz eher für die Introversion, die sich dann doch schwerer tun, mit die Initiative zu ergreifen, mit Smalltalk. Das erlebe ich auch immer wieder, wo ich tatsächlich unterstütze und fast schon trainiere, dass man so ein gewisses Set an Fragen vielleicht hat, auch ein gewisse Themen parat hat, die man dann teilen mag, um überhaupt so eine herzliche, im One-to-One zumindest, Beziehung aufbauen zu können.
Ja, das ist genau richtig, was Sie sagen. Das ist für introvertierte Menschen ein größerer Schritt. Was wir manchmal feststellen, Sie wahrscheinlich auch, ist, dass die Menschen sich nicht interessant genug finden. So, und dann arbeiten wir daran, ja, natürlich sind die sehr, sehr interessant. Und gerade wenn jemand sehr gut zuhören kann, kann das auch eine große Stärke sein. Und mit den Fragen, da liegen Sie also genau auch auf unserer Linie, Fragen zu stellen, wie geht es Ihnen, was bewegt Sie eigentlich, wie war Ihr Geburtstag, was berührt Sie bei diesem Projekt, läuft das super, habe ich schon gehört. Also, dass man Fragen stellt und anknüpft, das ist genau wie Sie sagen, das ist dann das Anfangsrepertoire und von da an geht es weiter.
Ich würde gerne noch, ich sagte schon eingangs, wir haben vorher uns schon im Warm-up ein bisschen darüber unterhalten, über diese Fragestellung. Und ich sagte Ihnen schon, ich bin nicht so ein Fan davon, immer zwischen Frau und Mann zu differenzieren und jetzt immer zu sagen, die Frauen haben es viel schwerer. Nichtsdestotrotz erlebe ich in meinen Coachings, dass viele Frauen im Mittelmanagement die Überzeugung, den Eindruck haben, sie stoßen an diese sogenannte gläserne Decke. Sie haben einen tollen Karriereweg bislang gemacht, sie hatten auch Förderer, haben viel über Leistung gemacht, ja, und haben jetzt das Gefühl, sie kommen nicht weiter hoch. Wie geht es Ihnen? Was erleben Sie, beobachten Sie und haben vielleicht insoweit auch an Tipps?
Ja, dieses Repertoire, was wir hier beschreiben, also bei anderen Menschen Wohlwollen auszulösen, ist ja ein komplett anderes Repertoire, wie Leistungsbeweise abliefern. Wenn jetzt Menschen, Frauen oder Männer darin so unglaublich erfolgreich waren, dann ist das für sie unheimlich schwer, auf diesen Wohlwollen-Modus umzuschalten. Und dann ist das so, dass sie, weil sie so auf Leistungsbeweise programmiert sind, überhaupt nicht sehen, was sie zum Beispiel, wie wohlwollend andere Menschen ihnen gegenüber sind, ihnen gegenüber sind. Das heißt, nehmen wir mal an, also da ist eine unglaublich talentierte Topmanagerin, die wird jetzt empfohlen, das gefällt ihr nicht so ganz. Da denkt sie, ja, das ist ja unterhalb meines Levels. Was ist denn das hier für eine Unverschämtheit? Und da propagieren wir natürlich nicht, auch jetzt ganz authentisch zu sagen, wie können Sie mir denn sowas anbieten, sondern diese ursprüngliche Motivation von der Person zu sehen und zu sagen, vielen Dank, dass Sie mich empfohlen haben. Wie kann ich jetzt mit Ihnen weiterhelfen? Und da ist das auch so, dass sich dann Frauen oder Männer, die an dieser gläsernen Decke, die gilt in der Liga für Männer ganz genauso, wie verhindere ich, dass Menschen mich empfehlen? Und da merken wir immer wieder, es lohnt sich für andere Menschen oft nicht, andere zu empfehlen. Die sind nicht dankbar, die verhalten sich schlecht, die lästern über ihren früheren Chef. Das heißt, das Repertoire zu verhindern, dass jemand empfohlen wird und weiterkommt, das ist sehr, sehr groß. Und was Menschen lernen müssen, und wir kreisen ja in diesem Gespräch die ganze Zeit aus verschiedenen Aspekten um das Thema, ich löse Wohlwollen bei anderen Menschen aus. Und das müssen sich Frauen und Männer letztlich die ganze Zeit überlegen. Wie wird jemanden andere Person durch mich erfolgreicher, auch wenn ich noch nicht im Top-Management bin? Das ist ein Mindset-Wandel. Darüber schreiben wir die ganze Zeit aus verschiedenen Perspektiven. Und der Mindset-Wandel ist sehr groß, sehr anspruchsvoll.
Ja, und vor dem Hintergrund kann ich auch insbesondere Ihr ganz aktuelles Buch sehr empfehlen. Also ich fand das wirklich nochmal augenöffnend, ne? Also da zu schauen, wie viel die Haltung doch ausmacht. Und ein Buch, was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, das kennen Sie vielleicht auch von Adam Grant, Give and Take. Adam Grant, ja ein Wissenschaftler auch aus der positiven Psychologie, der dazu auch ganz spannend auf seiner Website auch so einen kleinen Test hat. Bin ich eher ein Giver oder ein Taker oder bin ich so ein Matchmaker? Und das fand ich auch immer wieder in Phasen meiner Selbstständigkeit wahnsinnig spannend, weil wir in der Selbstständigkeit ja auch extrem auf Empfehlungen angewiesen sind und immer wieder interessant zu erleben, manche nehmen, nehmen, nehmen ne? Und andere geben ausschließlich. Und dann gibt es, und da würde ich mich eher zu zählen, so Matchmaker, das ist nicht rein strategisch, aber auch tatsächlich zu gucken, hey, ich bringe dich weiter. Und umgekehrt freue ich mich aber auch über sozusagen eine Rückempfehlung oder dass man sich gegenseitig da auch irgendwie die Tür aufhält. Das finde ich wichtige Aspekte.
Definitiv können wir nur zustimmen.
Ja. Und ich finde bei Ihnen, das fand ich wirklich faszinierend, wir sind seit über einem Jahr in Kontakt. Bei mir war ja leider aufgrund persönlicher Themen eine längere Podcast-Pause. Und wir hatten, ich glaube, im Frühjahr letzten Jahres hatten wir Kontakt aufgenommen. Da hatten Sie mir sehr freundlich Ihre beiden Bücher geschenkt, also wirklich geschickt mit einer persönlichen Nachricht. Und sämtliche Mails, die wir ausgetauscht haben, waren wirklich von dieser Wertschätzung, von diesem Wohlwollen komplett geprägt. Das heißt, dieses Walk the Talk, ich konnte es bei Ihnen einfach rundum wahrnehmen. Also das fand ich sehr, sehr wohltuend. Auch wollte ich gerne nochmal rückmelden.
Vielen Dank, Frau Zelt. Danke.
Wenn uns jetzt Menschen zuhören, und das werden einige, die sagen, super spannend, ich hole mir das Buch, aber ich hätte auch Lust, mit den beiden zu arbeiten. An wen wenden sich Ihre Angebote? Wo kann man sie finden? Was kann man mit ihnen machen?
Wir sind überall zu finden. Wir haben eine Website, wir sind sehr aktiv auf LinkedIn. Und
Top-Management-Blog haben wir einen.
Genau, wir haben
Top-Management-Blog. Genau. Unsere Publikationen.
Genau, Newsletter kann ich sehr empfehlen, nehme ich auch mal viele Inspirationen mit. Und die Seminare, die Sie anbieten, wollen Sie gar nicht jetzt im Einzelnen ausführen, sondern einfach auch mal über die Website schauen und Kontakt aufnehmen?
Ja, wir haben ja, die meisten Seminare sind ja intern, wir leiten ja Vorstandsseminare und dann machen wir einmal im Jahr, machen wir so mal Juni ungefähr, bieten wir ein Seminar an, ein offenes Seminar. Da steht aber jetzt weder der Titel noch der Termin für das nächste Jahr fest. Aber wenn jemand unseren Newsletter abonniert, dann kriegen die einfach alle Infos. Und das Entscheidende ist jetzt speziell bei uns natürlich, dass Menschen sehen, ich bin in Top-Management oder ich will dahin. Das sind die Personen, mit denen wir arbeiten. Also sie selber haben ja gesagt, sie sind die Person, die deren Klienten im mittleren Management sind. Also jetzt haben wir jetzt einfach unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die totale Auswahl. Ne? Kommt entweder zu uns oder zu Ihnen oder
ne? Klar. Und erleben gerne auch mal was anderes. Genau, nein, und das ist ja super, super spannend auf jeden Fall. Schön. Ja, und die Website ist auch in den Shownotes, von daher da gerne draufklicken. Wie gesagt, Newsletter und Bücher kann ich wärmstens empfehlen. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die tollen Tipps und diesen Einblick, den Sie uns gewährt haben. Ich fand das vor allen Dingen wahnsinnig einprägsam, jetzt diesen Mindset-Shift, von dem Sie sprechen, Mindset-Wandel nannten Sie es, Leistungsbeweise abliefern versus Wohlwollen auslösen. Also das ist für mich gerade wie so ein Wegweiser, wie so ein Motto, was ich hier ganz klar sehe, was ich auch gerne dann doch nochmal da aufnehme. Ich würde Ihnen gerne beiden zum Schluss meine drei Fragen stellen, die ich immer am Ende eines Podcasts stelle. Wenn Sie mögen, können Sie beide Sie jeweils beantworten oder sich sozusagen den Staffelstab weiterreichen, wie Sie möchten. Die erste Frage ist, hier geht es ja immer wieder um Freiraum. Wie schaffen Sie sich in Ihrem Alltag beruflich wie privat Freiraum?
Also für mich ist der Sport unheimlich wichtig. Also Tennis, Yoga, Schwimmen, Laufen, alles was ist. Und eine Routine.
Eine Routine, ja.
Eine Routine. Also morgens eine halbe Stunde zum Beispiel. Und ein guter Schlaf, also eine gewisse Schlafensgehenszeit, wenn nicht gerade die Bundesbahn uns einen Strich durch die Rechnung macht, früh ins Bett zu gehen. Also natürlich haben wir sehr, sehr, sehr viel Freiheit, unsere Arbeit zu gestalten. Und die nutzen wir auch, ja.
Frau Assig, möchten Sie dazu noch was sagen oder darf ich Ihnen die zweite Frage stellen?
Ja, gerne die zweite Frage.
Ja, gerne. Was ist Ihre Lieblingsstärke an Ihnen?
Ich bin sehr interessiert. Also mich interessiert das wirklich, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum ich so bin, wie ich bin, warum Dorothee so ist, wie sie ist, warum unsere Zusammenarbeit so ist, wie sie ist. Also und auch, also ich selber gehe sehr zu vielen Seminaren. Ich finde, dass wie Menschen denken und handeln, das beschäftigt mich die ganze Zeit. Also und ich halte das auch für eine ganz wichtige Fähigkeit, die eigenen Interessen breit zu streuen, also an Kunst interessiert zu sein, auch mal irgendwo hinzufahren. Oder wir laden ja auch immer wieder Klientinnen und Klienten ein, mit uns zusammen ins Museum zu gehen, weil mich das interessiert. Also Interesse ist überhaupt mal eine DNA.
Ja, bestimmt der Treiber auch für all das, was Sie tun. Toll. Ja, und zu guter Letzt vielleicht gerne an Sie beide jeweils. Wofür sind Sie heute dankbar?
Also für mich ist Dankbarkeit so ein alles umfassendes Gefühl. Das Frühstück, der Kaffee, wo wir leben, wie wir sind. Und aber dankbar ganz besonders, glaube ich, für die Menschen wie Sie jetzt zum Beispiel, mit denen wir zusammen sein dürfen. Also Sie sind eine sehr kluge Frau mit einer unheimlich angenehm, warmherzige Stimme, sehr, sehr intellektuell, komplex denkend. Das ist so eine Freude. Dafür bin ich dankbar und für unsere Klienten ebenso.
Wow, vielen Dank auch für die Stärkendusche hier am Morgen. Dankeschön.
Ich bin unheimlich dankbar für die Resonanz, die wir bekommen. Wir werden sehr oft interviewt. Wir werden ständig empfohlen. Wir haben täglich in unseren Mails Anfragen nach Coaching, nach Seminaren, nach Vorträgen. Also dieses einmal in diesem privilegierten, wie Dorothee das auch nennt, Kosmos zu leben, also gut zu wohnen, das Leben zu gestalten und dann diese Resonanz, die bewegt mich die ganze Zeit.
Wie schön, wie schön. Und diese Resonanz haben Sie selber ja in dem, was Sie tun, mit dem, was Sie tun und senden, ausgelöst. Und da freue ich mich nach wie vor sehr, dass ich auf Sie beide gestoßen bin. Und dank Ihrer Sichtbarkeit, und ich finde, Sie leben und ja wirken wirklich, leben das vor, was Sie predigen sozusagen, was Sie selber teilen in Ihren Schriften. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide für dieses wunderschöne Gespräch. Es war nicht lang, wir hätten sehr viel länger sprechen können. Aber wer mehr erfahren möchte, sehr gerne die Bücher auf LinkedIn, Newsletter, Blogartikel. Man kann sie finden und davon profitieren. Vielen Dank.
Danke, danke, danke. Alles Gute, danke.